Ich habe die Predigt heute überschrieben, wer kommt zuerst? Zu diesem Thema fallen mir so ein paar Sprüche ein. Der erste, der mir einfiel, war: Frauen und Kinder zuerst. Welches Zusammenleben hat so ein paar Grundregeln definiert. Und es ist gut, wenn dieses Allgemeingut auch angewendet wird. Dann gibt es noch so einen Spruch: Der Kapitän geht als Letzter von Bord. Nun, wir wissen, dass das nicht immer funktioniert. So ist der Kapitän der Costa Concordia beim Schiffsunglück am 13.01.2012 so aus Versehen einer der ersten im Rettungsboot gewesen. Angeblich war er versehentlich ins Rettungsboot gefallen. 32 Menschen kamen damals auf diesem Schiff ums Leben. Oder wir denken noch an einen anderen Spruch: Die Menschen sind schlecht, sie denken an sich, nur ich denke an mich. Ich musste auch an einen anderen Begriff denken, die Triage. Seit der Pandemie ist es uns ja bekannt. Der Begriff stammt aus dem Französischen und bedeutet sichten oder sortieren. Und das Triage-Prinzip wird im Krieg, bei Massenkatastrophen und in Pandemien von Medizinern angewendet. Sind viele Menschen verletzt oder erkrankt, müssen Ärzte über Leben und Tod entscheiden. Wer kommt zuerst? Gibt es so eine Prioritätenliste? Ich finde, dass diese Frage auch hinter unserem heutigen Predigttext steckt. Ich lese aus der Basisbibel, und zwar die ersten Verse des heutigen Textes, Lukas 10, 25 bis 28. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück: Was steht im Gesetz, was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Ein Schriftgelehrter hält sich für den Größten. Dieser Theologe hatte die Aufgabe des Studiums und der Auslegung der Heiligen Schrift. Und als solcher war er von seiner Wichtigkeit überzeugt. Und er meint, Jesus auf die Probe stellen zu müssen. Er fragt Jesus ganz scheinheilig: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Mal sehen, was dieser Jesus so drauf hat, der als Lehrer, als Rabbi durch die Gegend zieht. Ich habe den Eindruck, es geht dem Mann nicht um eine echte Frage, sondern um eine rhetorische, eine theoretische, eine Fangfrage. Und da frage ich mich, was beziehungsweise wer ist mir wirklich wichtig? Wenn ich die Bibel lese, wenn ich in die Bibelstunde oder den Hauskreis gehe, wenn ich im Gottesdienst sitze. Meine ich Jesus? Treibt mich wirklich die Frage nach dem ewigen Leben? Das ist doch die Frage, wo ich Zeit und Ewigkeit verbringe. Und ich bin dankbar, dass der Michael gerade dieses Persönliche erzählt hat. wenn wir in Situationen kommen, wo uns bewusst wird, dass unser Leben zu Ende sein kann, unser natürliches Leben, dann kriegt das nochmal ein ganz anderes Gewicht. Was ist denn? Gibt es ein ewiges Leben? Habe ich das? Kriege ich das? Als gute Gemeinschaftschristen sind wir es eigentlich so gewohnt zu denken, den Himmel kann ich mir nicht verdienen. Das tut alles der Herr Jesus. Ewiges Leben, ist es überhaupt unsere Frage? Was heißt denn das? Das ist ja viel mehr als unsere Lebenszeit auf dieser Erde. Wir wissen, dass unser menschliches Leben von Gott kommt. Aber noch viel mehr gilt das für das ewige Leben. Dieses ewige Leben kommt zum Tragen, wenn ich erkenne, dass ich Gott brauche. Wenn ich merke, ich möchte mit ihm leben. Wenn ich möchte, dass Jesus mir ewiges Leben gibt. Wenn ich merke, ich möchte ihn den Herrn sein lassen, mein Leben regieren und dass er mein Leben erfüllt, meine Schuld vergibt. Jesus nennt das an anderer Stelle Wiedergeburt, Neuwerden aus Wasser und Geist. Das geschieht durch seinen Heiligen Geist und durch die Taufe. Mir ist das sehr deutlich geworden, weil wir ja in letzter Zeit immer mal eine Taufe feiern konnten hier. Das ist der Beginn des ewigen Lebens. Ich darf Gott begegnen, hier und auch in Ewigkeit. Jesus fragt den Schriftgelehrten, was steht im Gesetz? Was liest du da? Ich habe so gedacht, für so manche Frage, die wir auch selber manchmal vielleicht ein bisschen scheinheilig stellen, wissen wir schon längst die Antwort der Bibel. Und auch hier bei dem Schriftgelehrten kommt's wie aus der Pistole geschossen. Der Vers 27, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das sind Antworten aus dem 5. Mosebuch und dem 3. Mosebuch. Und im 5. Mose 6, Vers 5, da soll Mose nämlich das Volk unterweisen. Und es beginnt so, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dann kommt das, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich auf diese Gebote. Und dann kommt noch ein interessanter Satz. Du sollst sie deinen Kindern einprägen und sie wiederholen. Und im 3. Mose 19 heißt es, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Hier ist vom Mitmenschen die Rede. Viele von uns haben die Luther-Übersetzung im Ohr und dort heißt es der Nächste. Wer kommt zuerst? Hier wird gesagt, erstens Gott von ganzem Herzen. Und das Zweite, mein Mitmensch auch von ganzem Herzen. Und zwar so, wie ich mich selbst liebe. Da ist doch die Frage, wo ist mein Herz? Wo ist vielleicht mein Ego? Bin ich mir nicht oft genug selbst der Nächste? Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit meiner ganzen Kraft? Ich habe mich gefragt, tue ich das denn? Ich dachte so, wenn sich zwei Leute so richtig verliebt haben, dann tun sie das. Sie lieben sich mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und früher hatte man dafür einen schönen Ausdruck. Man sagte, sie haben einander ins Herz geschlossen. Und ich? Tue ich das mit Gott? Ist er echt die Nummer eins? Habe ich die grenzenlose Liebe Gottes für mein Leben begriffen und verinnerlicht? Ich kenne mich und vielleicht geht es euch auch so. Die Liebe Gottes kann sich abnutzen. Nicht von Gottes Seite, aber von meiner Seite. Wenn mir die Begegnung mit Gott, mit Jesus hinten runterrutscht, wenn Bibellesen, Gebet immer mal oder immer öfter wegfällt, dann kann auch meine Liebe zu Jesus einschlafen. Dann ist sie nicht mehr lebendig. Gott kannte seine Pappenheimer und deshalb hat er ihnen geraten, diese Liebe zu Gott ins Herz zu schreiben. Da ist der Sitz des Verstandes und des Willens gemeint. Und weil das Volk so vergesslich war, ist es eben in 1. Mose 5, Kapitel 6, 4 bis 9 ausführlich beschrieben. Ich lese uns das nochmal vor, weil mir das so wichtig geworden ist. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich auf diese Gebote. Du sollst sie in dein Herz schreiben. Du sollst sie deinen Kindern einprägen und wiederholen. Rede davon, wenn du zu Hause bist oder unterwegs, wenn du dich schlafen legst oder aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden und sie zur Erinnerung auf deiner Stirn tragen. Schreibe sie auch auf die Türpfosten deines Hauses, genauso wie an die Tore deiner Stadt. Das ist vielleicht so ein wenig so, wie heute junge Leute Armbänder tragen, wo zum Beispiel draufsteht, was würde Jesus tun? Hier lächelt jemand, vielleicht hast du auch schon mal so ein Armband getragen. Ist doch eine wichtige Frage. Und sie erinnert mich an Gott und was seine Meinung zu meinem Leben ist. Von der Jenny wissen wir, dass fromme Juden ja das heute noch machen, mit dem an den Arm binden die Gebote. Sie hatte uns kürzlich auch ein Bild gezeigt, wo ein frommer Jude über der Stirn so ein kleines Lederkästchen, würde ich sagen, hatte. Und das war dann um die Stirn gebunden. Das tun wir nicht. Wir nehmen das nicht so wörtlich. Aber diese Frage, was würde Jesus tun? Und wenn junge Leute heute so einen Fisch oder so einen Kreuzanhänger tragen, dann denke ich, ist das so ein Stückchen davon, dass es mich daran erinnert, was Gott möchte. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass es wirklich in unser Herz reingeschrieben ist. Und dann das mit dem Mitmenschen lieben wie mich selbst. Ich dachte, Ruth, steckt nicht in dir so ein kleiner Kapitän Schettino, der als erster von Bord springt. So nach dem Motto, rette sich, wer kann, ich zuerst. Jesus sagt zu dem Schriftgelehrten, du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Das ist deutlich. Das heißt, du kennst die Theorie ganz genau. Nun tu das auch. Aber unser Predigttext geht ja noch weiter. Ich lese uns noch die Verse 29 bis 37. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorüber. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Und dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten, wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es ebenso. Der Begriff des Samariters wird heute kaum noch verwendet. Mir fiel als bekannter Begriff eigentlich nur ein, der Arbeiter-Samariter-Bund. Und da musste ich dann auch mal das Internet befragen. Dort steht: Der Arbeiter-Samariter-Bund engagiert sich auf allen Ebenen der Volkswohlfahrt, zum Beispiel auch in der Erste-Hilfe-Ausbildung und im Rettungsdienst. Und dann habe ich lange geblättert, bis ich gefunden habe, wie der entstanden ist, nämlich 1888, als die Arbeiter feststellten, dass sie bei den sich häufenden Arbeitsunfällen schnell selber ihren Kollegen helfen müssen. Ein Samariter, ein barmherziger Mensch, sagt das Internet, und dann steht drunter: Zweitens, Figur aus der Bibel. Ich finde, dieses Beispiel, was Jesus hier bringt, das kann einen aufregen. Da ist zuerst der furchtbare Überfall, ein echt gefährlicher Weg von Jerusalem nach Jericho. Und es kommt, wie es kommen muss, ein brutaler Überfall. Aber damit nicht genug. Als endlich jemand kommt, geht er einfach vorbei. Nicht, dass der Priester den Schwerverletzten nicht gesehen hätte. Nein, hier steht, er sah den Verwundeten und ging vorbei. Und dann endlich eine zweite Chance für den Verwundeten. Und auch der Levit, der da kommt, sieht ihn und geht vorbei. Die Priester und die Leviten, die gehörten zum Tempelpersonal in Jerusalem. Aber sie machten sich nicht die Finger schmutzig. Sie wollten sich nicht unrein machen. Unrein, das hieß nämlich vorübergehend dienstunfähig für den Tempel. Dann fiel mir auf, die wollten ja nicht in den Tempel, sondern die kamen aus dem Tempel. Also sie hatten ja schon ihren Dienst geleistet. Das ist zutiefst menschlich. Man kann immer Gründe finden, warum man nicht helfen kann. Für mich wird hier ganz deutlich, Gott von Herzen lieben ist wichtig. Aber Gott will auch genauso das andere, den Mitmenschen lieben wie mich selbst. Ich möchte mal nur kurz einschieben. Die Frage ist auch, liebst du dich auch selbst? Oder bist du bloß traurig oder enttäuscht über dich? Oder bist du vielleicht aus der Balance geraten? Dann können einem schon solche Gedanken kommen wie, keiner liebt mich, meine Eltern nicht, mein Partner nicht und Gott sicher auch nicht. Ich bin nicht liebenswert. Ich möchte dir sagen, du darfst wissen, du bist von Gott geliebt, grenzenlos geliebt. Und deshalb darfst du auch Frieden mit dir selbst schließen. So eine umfassende Liebe wie von Gott bekommst du nirgends sonst. In Gottes Wort steht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und noch so ein anderer Vers, der so wichtig ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte es nochmal sagen, du bist gefunden und du bist geliebt. Ich möchte jetzt aber zurückkommen zu unserem halbtoten Mann. Eine Chance hat er noch. Als ihm wahrscheinlich schon die Sinne schwinden, kommt ein dritter Mann und geht nicht vorüber. Er hatte Mitleid. Er war kein ganz so frommer. Bei den Samaritern, da werden nur die 5 Bücher Mose als heilige Schrift anerkannt. Und die Samariter, die hatten sich auch mit der heidnischen Bevölkerung vermischt. Und außerdem beteten sie auf dem Berg Gerizim an, was ein frommer Israelit in Jerusalem tat. Kurz, die Samariter galten nicht so viel in den Augen der frommen Juden. Und ausgerechnet der Samariter lässt sich durch die Not des Überfallenen aufhalten. Er leistet erste Hilfe mit den damals üblichen Mitteln, Öl und Wein. Er hat also desinfiziert und geschmiert. Auch heute noch kann man Olivenöl ja äußerlich anwenden, habe ich auch schon gemacht. Und dann übernimmt dieser Samariter auch gleich noch den Krankentransport, wobei wir wieder beim Arbeiter-Samariter-Bund sind. Also das war nicht so ganz bequem, was er da machen musste. Er hief den Verletzten auf sein Reittier. Ich denke mir so, das wird wohl ein Esel gewesen sein. Und er geht zu Fuß nebenher, hält den Verletzten fest, damit er in seiner Schwäche nicht runterfällt. Ich glaube, der war bestimmt heilfroh, als er mit seinem Krankentransport einen Gasthof erreicht hat. Und auch dort kümmert er sich. Der hatte ja nun wirklich einen anstrengenden Tag. Und dann kommt auch noch eine strapaziöse Nacht, weil er sich um den Verletzten gekümmert hat. Aber seine Geschäfte rufen und er muss weiter. Da macht er was Geniales. Er bezahlt den Wirt als Krankenpfleger für circa 2 Wochen. So viel ist das, was er dort auf den Tisch blättert. Und mit der Aussicht auf Verlängerung, falls erforderlich. Und nun fragt Jesus den Frommen, was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Und dann kommt die Antwort, die ich gelesen habe, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Das war ja wohl klar, nicht die 2 mit dem frommen Denken, sondern der eine mit dem mitleidenden Herzen. Mit den helfenden Händen, dem offenen Portemonnaie, war der Nächste der Mitmensch. Und Jesus sagt, dann geh und mach es ebenso. Da steht er nun, der Schriftgelehrte mit seiner Fangfrage. Jesus sagt im Grunde nochmals, tu auch, was du weißt. Du sollst Gott lieben und deinen Mitmenschen. Nochmal der Gedanke, wer kommt zuerst? Da haben wir es ganz schwarz auf weiß. Nicht ich. Es gilt, Gott die oberste Priorität einzuräumen. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Und genauso den Mitmenschen zu lieben. Mitleid mit ihm zu haben, ihm zu helfen. Wie ist es? Wo hast du einen anderen als Samariter erlebt? Habe ich drüber nachgedacht. Ich hatte eine Kollegin, die so ein Paradebeispiel für einen Samariter sein kann. Sie hat immer wieder unterwegs erste Hilfe geleistet. Liebevoll, energisch, tatkräftig. Wir mussten dann schon schmunzeln, als sie uns berichtete. Also beim nächsten Unfall haben die Polizisten sie wiedererkannt und meinten, sie waren doch gestern schon hier. Und sie half immer. Sie engagierte sich auch beim Kindernotdienst. Und es landete manches Kind bei ihr, wurde versorgt, gereinigt, eingekleidet, ermutigt. Und mit einigen Müttern hat sie Tacheles geredet. Aber sie hat auch die Wohnung entmüllt. Und ich selber habe auch Samariter erlebt. Wildfremde Leute. Ich erinnere mich, ich habe bei Galette mir den Arm gebrochen, den rechten Arm, und landete dann in Friedrichstadt. Und zwar war das noch zu DDR-Zeiten, wo ja alles noch nicht so dolle organisiert lief. Und dann war die Frage, wie komme ich denn jetzt nach Hause, nachdem ich dann einen feuchten Gipsarm hatte. Ja, also mit dem Taxi, können wir ihn wohl nicht bestellen, kommt ja eh keins heute, das war glaube ich der 2. Januar oder sowas. Und da sagte ein junger Mann zu mir, der mit seinem Kind dort zum Röntgen war, wahrscheinlich war das vom Wickeltisch gerutscht oder so, sagte, wenn Sie kein Taxi kriegen, ich fahre Sie nach Hause. War so ein Samariter. Ich weiß auch nicht, warum das immer ist, aber bei mir ist alles mit Gips verbunden. Das Nächste, woran ich mich erinnerte, war mein Gipsbein, was ich lange mit mir rumtragen musste. Und da gab es Leute, die sind mit mir in die Klinik gefahren. Man musste ja zwischendurch auch immer noch mal nachschauen lassen, ob alles in Ordnung ist und so. Und die sind dort mit mir sitzen geblieben. Wir saßen also ewig in der Orthopädie. Also ich glaube, das waren immer so mindestens 3 Stunden. Samariter waren das, diese beiden. Aber ich musste auch dran denken, mir ist es schon oft unterwegs passiert, dass ich gesehen habe, junge Leute, junge Männer, die wirkten so ein bisschen, alternativ bis asozial, so auf dieser Strecke. Und ich dachte, ach, was sind denn das für welche? Und dann guckte ich und tatsächlich diese jungen Männer standen auf, weil jemand kam, der einen Sitzplatz brauchte. Und derjenige hatte nichts gesagt. Kommt mir so vor wie bei den Samaritern, die waren auch so ein bisschen anrüchig. Wer weiß, was das für welche sind. Das ist so unser Denken, ist, glaube ich, also Mainz zumindest, ist gar nicht so weit davon entfernt. Oder ich denke auch an Leute, die einfach aufgestanden sind, als mir im Bus anzusehen war, dass es schwierig wurde mit meiner Standhaftigkeit. Ich denke an Menschen, die auch für mich eingekauft haben und sauber gemacht haben. Ich denke auch an Männer, die sich über meine technischen Probleme zu Hause schnell und geschickt erbarmt haben. Da sind auch einige davon hier unter euch. Andersherum muss ich schon länger nachdenken, wo und wann ich meinen Mitmenschen geholfen habe. Zum Glück sind mir auch welche eingefallen. Aber es ist eher nicht so, dass ich eine Triage vornehmen muss. Mir kommen zum Glück bisher nur Einzelpersonen vor die Hände und die Füße. Aber ich muss Entscheidungen treffen, wer mir jetzt wichtig ist. Ich muss raus aus meiner Komfortzone. Und es bleibt an uns alle die Frage, wer und was das Wichtigste in meinem Leben ist. Und jetzt bin ich wieder bei der Frage, die auch Michael am Anfang gestellt hat. Ist für dich die Frage nach dem ewigen Leben geklärt? Und liebe ich, liebst du Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du bist? Und liebe ich, liebst du deinen Nächsten, deinen Mitmenschen wie dich selbst? Diese ganze Welt, meine kleine und unsere große Welt, schreit nach Liebe und Mitleiden, nach Heilen und Helfen. Ich muss jetzt gerade noch mal dran denken, der tolle Brief, den ich gelesen habe, wie Franziska in Paris geholfen hat. Die Welt schreit nach Liebe und Mitleiden, nach Heilen und Helfen. Und da sagt Jesus, geh und mach es wie der Samariter. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr, du siehst mich und du siehst uns. Und ich möchte dich bitten, dass du in unserem Herzen die Prioritäten richtest. Wir wollen dich lieb haben, wirklich von ganzem Herzen. Und dann rutscht uns das manchmal völlig nach hinten. Und unser Mitmensch, der rutscht uns manchmal auch ganz nach hinten. Ich möchte dich bitten, dass wir sehen, wenn du uns jemanden vor die Füße stellst, dem wir helfen sollen. Danke, dass du uns dazu befähigen kannst. Und danke, dass dein Wort so klar ist und dass es uns sagt, was wir tun sollen. Ich möchte dich bitten, dass wir in dieser Welt als Leute stehen, die helfen und heilen. Amen.